Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge, weiteren Ausgabe von Laufalter, einem Laufpodcast aus Wien, bei dem zwei, ich sag's immer, mittelalte Herren, der Egon Theiner, hallo Egon,
hallo,
und ich, der Tom Rottenberg, mit Läuferinnen und Läufern jeden Alters plaudern. Meistens sind die signifikant jünger als wir. Heute kann man sagen, dass wir alle drei schon das eine oder andere weiße Haar am Kopf oder am Bart haben. Die Rollenverteilung ist die, dass ich Hallo sage und dann der Egon unseren Gast vorstellt.
Den Gast vorstellt in aller Kürze. Herzlich willkommen, Christoph Brenn. Freut uns sehr, heute mit dir hier sprechen zu können. Wir werden einiges erfahren, was Halbmarathon, Marathon angeht. Du bist Höchstrichter, du bist Tiroler. Also wir freuen uns auf ein sehr spannendes Gespräch mit dir.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung und ich bin auch schon sehr gespannt, was auf uns heute zukommt.
Ich mache noch den kleinen Compliance-Hinweis. Der Christoph und ich laufen im gleichen Verein und deswegen weiß ich ein bisschen was über sein Laufen. Das ist meistens, er kommt von hinten, überholt mich und überrundet mich dann beim Lauftraining. Christoph, du bist ein schneller Läufer, du bist aber vor allem Marathonläufer. Darf ich dich nach deinem Alter fragen?
Ja, zwischenzeitlich 61 Jahre.
Also du bist der Jüngste heute.
Es ist für mich ein First in diesem Podcast, der Jüngste zu sein. Lieber Christoph, du bist unter anderem einer jener Österreicher, Österreicherinnen, die Big Six schon gefinisht haben. Das sind die legendären 6 Marathons von Berlin, London, Boston, New York, Chicago und Tokio. Das haben, ich glaube in Österreich sind das irgendwie eine niedrige dreistellige Zahl von Leuten.
Ich glaube, also ich habe geschaut, im Mai waren es 120, es dürften jetzt vielleicht noch ein paar dazugekommen sein.
Deine Laufreise ist aber noch nicht zu Ende. Erzähl uns mal, was du für ein Läufer bist. Was ist Laufen für dich und wohin läufst du?
Also ich komme ja, wie der Egon gesagt hat, aus Tirol und in Tirol ist es so, dass man doch ganz anders aufwächst als in der Großstadt. Das heißt, Sport war für mich immer ganz ein wichtiges Thema und hat mich begleitet mein ganzes Leben. Ich habe schon früh begonnen, zunächst mit Fußballspielen und dann mit Tennisspielen. Ich bin dann nach Wien gegangen und in Wien war das Ganze ein bisschen schwieriger mit Tennisspielen, mit Fußballspielen. Die Organisation war schwieriger. Mountainbiken konnte ich auch nicht mehr so gut und dann habe ich mir überlegt, was kann ich jetzt machen? Letztlich bin ich dann zum Laufen gekommen. Laufen ist für mich ganz wichtig, einerseits als Ausgleich. Ich sitze mehr oder weniger den ganzen Tag und da braucht man dann, und da bin ich überzeugt davon, aus gesundheitlichen Gründen, aus Haltungsgründen, sonst kann man nicht mehr sitzen, es tut einem alles weh, einen Ausgleichssport, und zwar etwas intensiver, wie es immer gewohnt war. Und da habe ich dann letztlich gefunden, dass Laufen das Ideale für mich ist, weil ich nämlich ganz einfach zu dieser Aktivität komme und die jederzeit ohne großen Organisationsaufwand ausüben kann.
Diesen Ausgleich brauchst du nur körperlich oder braucht man den auch im Kopf?
Man braucht den auch natürlich im Kopf, um auszulüften, was bei mir aber nicht der Fall ist. Ich denke beim Laufen nicht an irgendwelche beruflichen Fälle, Probleme, sondern da bin ich wirklich ganz nur für mich alleine und schalte vollkommen ab und kann auch gut abschalten. Und das ist für mich auch wichtig, wieder zur Ruhe zu kommen und wieder Energie zu schöpfen.
Ein bisschen Laufen, das macht ja bald jemand. Also die klassischen Hauptallee, einmal rauf, einmal runter, Läuferinnen und Läufer. Dann der Halbmarathon ist für viele Menschen ein einmaliges Lebensziel. Marathon ist dann doch eine andere Geschichte.
Ja, das ist vollkommen richtig und es ist lustig, dass du das sagst, weil ich wäre fast daran verzweifelt. Zunächst war ich genau dieser Hobbyläufer. Also wie ich in Wien dann angekommen bin, bin ich nur in der Hauptallee rauf und runter gelaufen. Und ich bin dann an und für sich zufällig zu einem Wettbewerb gekommen, nämlich es hat jemand im Büro eine Laufstaffel für den VCM organisiert und ist eine Kollegin ausgefallen und dann weil die gewusst haben, dass ich halt auch so hobbymäßig laufe, und das war im Jahr 2013, bin ich gefragt worden, ob ich mitmache. Und das habe ich dann auch gemacht, bin die 11 Kilometer recht schnell gelaufen und da habe ich mir gedacht, ja, das ist ganz gut, da geht noch was. Und so bin ich dann auch in diese Wettbewerbe eingestiegen. Und dann habe ich dann letztlich auch, und zwar erstmals dann 2018, Läufe auch gewonnen in meiner Altersklasse. Und dadurch ist mein Ehrgeiz immer größer geworden. Dann bin ich 2019 über einen Freund, gemeinsamen Freund, lieber Tom, zum Harald gekommen, zu unserem Laufclub. Und dann war das Thema, wie kann man einen Schritt weitermachen? Und das war dann das Thema Marathon. Und dann habe ich mich vorbereitet auf den Berlin-Marathon. Und 24 Kilometer waren für mich kein Problem. Das konnte ich recht schnell laufen, aber dann war es aus. Und dann habe ich mal versucht, 30 Kilometer zu laufen und bin ich fast verzweifelt. Und ich habe nämlich einen großen Fehler gemacht. Ich habe mich nicht verpflegt. Und da war irgendwann einmal der Motor leer und es ist nicht mehr weitergegangen. Aber das haben wir dann besprochen und korrigiert. Und seitdem funktioniert es an und für sich ganz gut.
Und hast du gefinisht oder aufgegeben?
Nein, ich habe natürlich gefinisht. Das war die Vorbereitung, von der ich da gesprochen habe. Da bin ich auch im Prater gelaufen und bei Kilometer 29 war fertig und habe mir gedacht, ich muss jetzt irgendwas ändern oder ich konzentriere mich wieder auf den Halbmarathon und Gott sei Dank haben wir was geändert und das hat dann funktioniert.
Gib uns ein bisschen eine Ahnung, wo wir dich, was Zeiten angeht, einordnen können oder sollen oder müssen. Zeiten sind jetzt nicht unbedingt das Wichtigste, wenn man von Laufen redet, aber in deinem Fall ein schneller Läufer, Marathonspezialist, was sind denn so deine Standardzeit?
Also so um 3:10. Letztes Jahr Berlin war 3:09 und Halbmarathon 1:25, auch letztes Jahr in Valencia und vorher beim LCC-Marathon. Also im Halbmarathon bin ich so immer 1:25 bis 1:28 und im Marathon so zwischen 3:05 und 3:010, so kann man das sagen.
Weil wir gerade bei Zahlen sind, bleiben wir noch einen Moment dabei. Wie viele Marathons hast du bestritten in deiner, wenn ich jetzt auf die Zahlen sehe, auch überschaubaren langen Laufbahn? Es ist nicht so, dass du jetzt seit 50 Jahren läufst.
Ganz genau. Also wie gesagt, begonnen habe ich mit Halbmarathon erst 2013. Insgesamt waren es bisher 8 Marathons und das waren alles Major-Marathons, das heißt die erste Runde, die 6 Majors. Und dann habe ich wieder begonnen mit Berlin und London und bin jetzt auf dem Weg, diese Majors zum zweiten Mal zu machen. Ich habe nämlich nachgeschaut, die Majors-Serie einmal gemacht haben im Mai 17.000, jetzt werden es wahrscheinlich noch ein paar Tausend mehr sein. Zweimal haben es aber nur 200 gemacht. Also ich möchte zu diesem Kreis gehören, die nicht so oft dann das absolviert haben.
Warum?
Ja, also einerseits mag ich diese Laufreisen so gerne. Das ist faszinierend, wenn man da hinkommt. Es ist alles voller Läufer, es wurlt. Es ist eine perfekte Organisation. Mir gefallen diese Städte. Die Sandra ist immer dabei. Wir haben dort die größte Freude.
Und Sandra ist deine Partnerin.
Genau. Und sind dort auch urlaubsmäßig unterwegs. Das heißt also, ich fahre nicht nur zu einem Marathon im Ausland und fahre dann gleich wieder zurück, sondern wir bleiben dann immer eine Woche, 10 Tage und genießen dann wirklich auch die Stadt und das rundherum und das gefällt uns also sehr gut. Das ist einmal ein Aspekt. Und dann ist einfach dieses Erlebnis bei diesen wunderbaren großen Läufen ganz ein anderes als so bei, mir geht es jedenfalls so, bei kleinen Läufen, weil es einfach ganz anders organisiert ist. Es sind Gleichgesinnte. Mich wundert immer wieder, wie viele tausende Leute da unterwegs sind und dorthin kommen von überall von der Welt. Und das ist also etwas, was für mich persönlich einfach faszinierend ist und mir gut gefällt.
Das heißt aber, du hast deine Marathonreise nicht wie die meisten Menschen in Österreich beim VCM auf der ganzen Marathonstrecke begonnen, sondern du hast wirklich gesagt, ich mache mal die Majors und hast wirklich in deinen 8 Marathons nur die Medaillen der 6 großen Läufe und Wien bist du noch nie gelaufen.
Ja, ganz genau, ganz richtig. Und zwar deshalb, ich habe mir gedacht, wir sind ja, wie wir vorher festgestellt haben, schon mittelalterlich. Ja. Ich habe mir gedacht, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Also ein bisschen geht schon noch. Ja. Aber ich habe mir gedacht, ich mache die großen, weil Wien kenne ich schon, da bin ich den Halbmarathon ganz, ganz oft gelaufen. Und ob ich jetzt dann die zweite Hälfte auch noch laufe, die ich ja streckenmäßig kenne. Das war für mich nicht so faszinierend. Deswegen haben wir gedacht, ich schaue mal was anderes an. Und warum dann nicht die Majors? Und zwischenzeitlich gibt es ja auch bei den Halbmarathons diese Super Halves, die mache ich im Übrigen auch.
Die machst du mit deiner Partnerin gemeinsam,
ja, genau. Ich. Und genau. Die Majors auch.
Die Majors auch. Die
Sandra war immer dabei, hat mich supportet. Und in Chicago, da waren wir 2022, hat sie gesagt, du, mir ist es zu langweilig, ich will auch laufen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, du wirst dich anschauen. Aber sie ist dann brav ins Ziel gekommen, wenn es war auch ein bisschen langsamer. Und seitdem ist sie auch dabei.
Jetzt muss ich sagen, ein bisschen langsamer als deine Marathonzeiten sind immer noch schneller als meine PWs auf Marathonzeiten. Das muss man jetzt irgendwie also auch die Relationen zurechtrücken. Was ist denn für dich schnell und was ist langsam? Also wann ist jemand ein schneller Läufer, eine schnelle Läuferin?
Ich würde sagen, ein schneller Läufer ist auf der Marathondistanz 4,15 Pace bis 4,30 und auf der Halbmarathondistanz 3,50 bis 4.
Ich bin kein Läufer.
Ich auch nicht. Aber ich habe es gewusst.
Ja. kommen wir zu den Majors. Dort starten zu dürfen, ist mit deinen Zeiten relativ einfach, vergleichsweise einfach, weil du die Qualifikationszeiten, wo es welche gibt, ganz locker knackst. Aber wie war das beim ersten? Das war nämlich an Berlin, oder?
Ja.
Hast du dich da in die Lotterie eingeschrieben oder wie hat das funktioniert?
Nein, da waren wir mit zwei Kollegen noch unterwegs und deren Frauen, die aber nicht gelaufen sind, die waren also dabei als Supporter und da sind wir mit einem Veranstalter gefahren.
Also übers Reisebüro.
Übers Reisebüro, ja. Genau.
Das ist ja auch etwas, was sehr viele Menschen machen. Über das Reisebüro sich anmelden, weil man dann den Startplatz anders gar nicht bekommen könnte. Ne? Wie machst du das jetzt?
Genau, jetzt über die Qualifikationszeiten. Das heißt, ich bin überall qualifiziert, mit Ausnahme Tokio. Tokio gibt es nur Semi-Elite-Qualifikationen, also das ist unter 2,40 oder sowas. Also das ist
sogar für dich illusorisch.
Illusorisch, ja, genau. Da hatten wir und die Sandra auch das Glück, bei der Lotterie beim ersten Mal gezogen zu werden. Und London gibt es eine Qualifikation nur für britische bzw. Angehörige des Vereinigten Königreichs. Da bin ich auch nicht qualifiziert und da waren wir das letzte Mal auch mit einem Veranstalter und sonst probieren wir es halt über die Lotterie. Also ein Weg findet sich dann schon und bisher hatte ich noch keine Schwierigkeit, dorthin zu kommen, wo ich hin wollte.
Ich glaube, in Tokio melden sich 450.000 Leute für ungefähr 20.000 Plätze, die dann ausgelost werden. In New York waren es mittlerweile über 1 Million, die da sich anmelden wollten für die Lotterie. Wenn ich 6 aus 45 spiele, ist die Chance, einen Vierer zu haben, vermutlich größer. Also so einfach ist das auch nicht. Hast du einfach Glück? Oder?
Ja, also mittlerweile kenne ich natürlich auch Veranstalter, wenn man schon ein- oder zweimal damit mit denen gefahren ist, dann wird man bevorzugt. Das ist einmal ganz gut. Und wie gesagt, bei den dort, wo es diese Qualifikationszeiten gibt, da bin ich weit runter in meiner Altersklasse und da komme ich dann auch immer dran. Das heißt also, wir starten das nächste Mal, wenn mein Fuß dann hoffentlich wieder in Ordnung ist. Das nächste Mal in Boston, da habe ich auch wieder einen Startplatz.
Was ist die Faszination Marathon für dich? Du hast jetzt einige Punkte ja schon erwähnt, darüber können wir ja vielleicht auch im Laufe des Gesprächs auch noch einmal drauf zurückkommen, aber die Faszination Marathon, die Schwierigkeit, die du angesprochen hast, was macht für dich den Marathon aus?
Es ist einmal die Disziplin im Training. Ich kann nicht einfach zum Marathon hinfahren, ohne zu trainieren. Das heißt, ich muss ständig dranbleiben. Das heißt, ich brauche eine entsprechende Disziplin. Und das ist durchaus herausfordernd, diesen inneren Schweinehund zu überwinden, ständig zu überwinden. Und das ist also bei den Longruns immer am Wochenende so, dass man sich da einfach aufraffen muss und dann diesen Longrun absolviert. Und wenn man dann dieses Pensum laufen kann, dann will ich dann auch im Wettbewerb zeigen, dass ich dieses Pensum laufen kann und dass ich da über diese Runden komme, beziehungsweise diese Distanz auch in einer vernünftigen Zeit bewältigen kann. Es ist letztlich, wie gesagt, Disziplin, Durchhaltevermögen und sich das selber immer wieder zu beweisen, dass man dazu imstande ist oder jetzt altersbezogen noch imstande ist.
Athen-Marathon als quasi Ursprung dieser Disziplin oder Vienna City Marathon oder Valencia oder Sydney oder es gibt, ich weiß nicht wie viele, hunderte oder tausende Marathons auf der Welt. Warum Majors? Warum? Ach, Ich bin ja in einem gewissen gesetzten Alter, deswegen konzentriere ich mich auf die Spitze. Das wäre ja so, als würden der Dom und ich sagen, okay, wenn wir jetzt noch antreten zu einem 10.000-Meter-Lauf, dann entweder Olympische Spiele oder gar nicht.
Ja, also ich habe es eh schon angedeutet, diese Städte gefallen mir irrsinnig gut. Die haben eine eigene Faszination, wenn man zum Beispiel in New York über die Verrazano Bridge drüber läuft und die Skyline anschaut. Also solche Eindrücke finde ich nicht überall. Du hast Sydney angesprochen. Sydney gehört ab dem nächsten Jahr auch zu den Majors dazu. Da hätte ich heuer zur Age Group Weltmeisterschaft fahren sollen. Da war ich eingeladen, aber das war mir zu aufwendig. Auch dort, wenn man in das Ziel läuft und dieses Opernhaus sieht, das ist einzigartig faszinierend. Am besten hat mir überhaupt Tokio gefallen. Tokio ist so eine wunderbare Stadt mit freundlichen, netten Leuten. Da gefallen mir einfach diese Städte und auch diese super organisierten Läufe. In Chicago gehe ich zu einem Lauf, wo 50.000 oder noch mehr Leute teilnehmen und ich muss mich nirgends anstellen. Ich kann direkt in meinen Startblock gehen und habe dort viel Platz, um mich aufzuwärmen. Es ist einfach angenehm. Das finde ich bei kleineren Marathons nicht. Ich war jetzt nicht bei anderen Marathons, aber auch bei vielen ausländischen Halbmarathons. Also weiß ich, in Laibach, überall in Spanien, in Mauritius, in Tromsø. Das sind natürlich auch alles faszinierende Destinationen, aber diese Organisation finde ich eigentlich nur bei den großen Läufen. Und dann besteht eben noch die Möglichkeit, diese Major-Medaille zu erwerben. Und dann noch einmal was Zusätzliches zu bekommen. Und da braucht man natürlich auch eine gewisse Zeit. Es ist seinerzeit dann auch noch Corona dazwischen gekommen. Also da war mal 2 Jahre lang nichts. Und dann bin ich einfach auf dieser Schiene geblieben. Und wie gesagt, jetzt möchte ich diese Serie noch ein zweites Mal machen. Und deswegen muss ich halt jetzt da jetzt wieder dranbleiben.
Also es geht um das Gesamtpaket
genau.
Quasi.
Ja.
Jetzt werden aus den Big Six, du hast es aber angeschnitten, die Big Seven werden. Willst du dann Sydney zweimal gelaufen sein, damit es zweimal komplett ist? Oder reicht das dann einmal, weil beim ersten Absolvieren der Majors waren sie ja nur 6?
Ja, genau. Also es reicht dann einmal, weil die erste Serie ist ja schon abgeschlossen. Da habe ich auch schon diese große Medaille bekommen.
Die ist ja riesengroß.
Die so, ja, die habe ich sogar da, die kann ich dir dann zeigen.
Wirklich? Okay. Fürs Foto nachher dann, ja.
Und es kommt dann auch Shanghai dazu, irgendwann in den nächsten Jahren. Also die werden jetzt zum Kandidaten, oder dieser Kandidatenstatus ist denen verliehen worden. Und ich meine, das ist natürlich etwas, was man auch kritisieren könnte. Es ist seitens Abbott natürlich und dieser Major-Serie natürlich auch ein ziemliches Geschäft dahinter.
Es ist ein Megageschäft dahinter. Und wenn wir zu diesem Punkt auch gleich kommen, die Big Six zu machen ist, ja, man muss dafür trainieren, weil ein Marathon muss man laufen können, das stimmt. Aber eben über die Reisebüros, über die Lotterien, über diverse Charity-Ticket-Geschichten. Wenn du die Zeit und das Geld hast, dann kannst du die Big Six machen. Wenn du einfach nur ein Durchschnittsverdiener, Verdienerin bist, dann kannst du so gut laufen, wie du willst, dann wird sich das nicht ausgehen. Ist das gerecht oder ist das eben einfach so?
Ja, zu sagen, es ist einfach so, das ist vielleicht ein bisschen einfach, ob es gerecht ist. Das ist dann die Frage, was ist Gerechtigkeit?
Du bist der Richter.
Also wenn jemand diese Frage beantworten kann.
Naja, das ist also eher dann eine philosophische Frage, weil aus der gerichtlichen Praxis braucht man eine gesetzliche Grundlage, die man interpretiert. Und da muss man dann schon ein bisschen vielleicht andere Gedanken heranziehen. Ich meine, grundsätzlich hat einmal von der Möglichkeit, dorthin zu kommen, eben über die Qualifikation die gleiche Möglichkeit. Und wenn man jetzt qualifiziert ist, ist es jetzt auch nicht so unverhältnismäßig teuer, wie wenn man mit den Veranstaltern unterwegs ist. Bei den Veranstaltern habe ich schon gemerkt, dass die ziemlich was aufschlagen und es dann auch entsprechend vermarkten. Aber wenn ich qualifiziert bin, denke ich mir jetzt nicht, dass es jetzt ein großer Unterschied ist von den Kosten, ob ich irgendwo, weiß ich, in Spanien oder in den Vereinigten Staaten laufe, weil da muss man halt dann auch schauen, wie teuer die Flugtickets sind und ob man zu einem günstigen Angebot kommt. Und Ich meine, es gibt schon, das ist beim Urlaub gleich, gewisse Leistungen, die sich ein Besserverdiener unter Anführungszeichen leisten kann und ein weniger Verdiener nicht so gut leisten kann. Aber dann gibt es halt die Möglichkeit, irgendwo in der Nähe solche Marathons zu absolvieren. Das heißt also, ich möchte das jetzt nicht irgendwie kritisieren oder sagen, das ist ungerecht. Mhm.
Du machst mit der Sandra gemeinsam auch noch die Half, wie heißt die Serie?
Super
Half. Die Super Half, ja. Das sind Halbmarathons in europäischen Städten.
Genau.
Wenn man das so mit den Majors vergleicht, kann man sagen, okay, das ist sozusagen wie das Amuse-Gueule, der Groß aus der Küche? Oder,
ja, der große Bruder und der kleine Bruder, ja. So könnte man das sagen. Die sind natürlich kleiner, sind auch Halbmarathons, wobei auch da die Teilnehmerzahlen ständig steigen und auch das Interesse immer größer wird, auch in unseren Laufclubs und Lauf-Communities sind diese Superhalfs ständig ein Thema.
Welche Städte sind das rasch? Wir haben es noch nicht aufgezählt.
Das ist Berlin, Valencia, Lissabon, Cardiff, Prag und Kopenhagen.
Genau. Kopenhagen, ja. Das wolltest du jetzt nicht nennen, weil du nicht starten konntest.
Ja, ne? Genau. Okay. Derzeit konnte ich leider nicht starten, weil ich einen Muskelriss mir zugezogen habe. Und aus diesem Grund ist leider jetzt Kopenhagen ausgefallen und auch Chicago.
Trotzdem kommen wir zu diesen Super Halves. Wann bist du auf die Idee gekommen, das auch zu machen, das quasi so noch auch mitzunehmen?
Das war nach der ersten Major-Serie, die habe ich in Tokio 2023 abgeschlossen. Und dann war ja nicht klar, dass ich dann gleich wieder den nächsten Majors dann laufen will. Und dann habe ich gedacht, was machen wir jetzt? Dann habe ich gedacht, na, Marathon muss es vielleicht nicht mehr so häufig sein und schauen wir, ob wir auch wieder Reisen verbinden können mit dem Laufen. Und dann bin ich im Internet auf die Superhalves gestoßen und eine Kollegin hat mir davon auch vorher schon berichtet gehabt. Und dann war die erste Destination, die wir gemacht haben, Valencia. Auch das ist eine tolle Destination. Ich glaube, Oktober war es. Der Marathon ist dann im Dezember. Und dann haben wir gesagt, na gut, fahren wir hin. Und wenn wir hinfahren, dann melden wir uns auch einmal für die Superhalves an, weil dann haben wir wieder einen Anreiz, auch in die anderen Städte zu fahren und dort bei den Halbmarathons mitzumachen. Und gerade noch ein Nachsatz, es ist immer eine perfekte Vorbereitung, wenn ich 3 Wochen vor dem Marathon noch einen Halbmarathon laufe.
Braucht es diese Wettbewerbe, dieses Wissen, es kommt der nächste Halbmarathon, es kommt der nächste Marathon, braucht es diese Termine, diese Ziele für dich, fürs Training?
Ja, ich würde schon sagen, für das Training insofern, dass ich dann an die Leistungsgrenze gehe, dass ich also dann wirklich mehr Intervalltrainings mache, dass ich schnellere Tempoläufe mache und dass ich jetzt nicht nur joggen gehe, unter Anführungszeichen, oder nur langsame, lange Läufe mache. Also das merke ich nämlich insofern, das Training ändert sich natürlich in den letzten 3 Monaten oder was ich 14 Wochen vor einem Marathon, dass man also dann gezielt auf dieses Ereignis hintrainiert und das Training ist dann intensiver und anders.
Wie funktioniert dieses Training? Ich weiß, wir sind beide im gleichen Verein, wir haben den gleichen Trainer, den gleichen Coach, aber die Frage, die ich auch immer wieder bekomme, ist irgendwie, du rennst doch jetzt oft genug und lang genug vor allem, um dir selbst einen Trainingsplan erstellen zu können. Wozu braucht jemand mit deiner Lauferfahrung, mit deiner Disziplin im Leben jemanden, der ihm einen Trainingsplan schreibt?
Ja, bei mir ist es sehr wichtig, nämlich deshalb, weil ich sonst zu viel machen würde. Und zu viel machen bedeutet bei mir, mich zu überlasten und insbesondere meinen Körper zu überlasten, sodass er es dann nicht mehr schafft. Das heißt also, der Harald ist wirklich einer, der in der Lage ist, ganz genau zu sagen, was möglich ist, sodass ich jetzt noch halbwegs gesund bleibe und was dann schon überzogen ist. Und wir müssen es immer so machen, dass ich spätestens nach 3-4 Wochen reduzieren muss und dann wirklich einmal lockere Läufe nur mal mache oder aufs Rad steige, weil sonst halten das meine Sehnen, insbesondere die Achillessehne, nicht mehr aus. Und jetzt, das hatte ich noch nie, dass ich wirklich pausieren musste.
Das heißt, du bist ein Bremser eigentlich? Der Trainer ist ein Bremser, bitte?
Ja, genau. Okay. Das kann man so sagen. Aber ein guter Bremser.
Meiner okay. Nicht. Meiner nicht.
Aber warum hast du, obwohl du es ja weißt, nicht diese Selbstdisziplin, dir zu sagen, okay, ich renne halt nur die 1 Stunde, die 1,5 Stunden?
Ich bin unterwegs, es geht gut und dann denke ich mir, soll ich jetzt wirklich aufhören? Und dann denke ich mir, heute ist so schön, ich bleibe noch draußen und laufe einfach weiter. Das heißt also, dann ist diese Situation an diesem Tag so, dass es noch geht, aber Insgesamt ist es dann schon zu viel.
Und wenn im Trainingsplan vom Harald oder einem anderen Trainer steht, du musst jetzt aufhören, dann hältst du dich dran?
Na, wir haben eine Vereinbarung, dass ich das nicht exakt einhalten muss. Und früher hat er immer angerufen und hat gesagt, was ist da schon wieder gewesen? Ja, und ich habe gesagt, bitte, das ist für mich ein Stress, den ich nicht zusätzlich brauche. Und jetzt haben wir uns geeinigt, dass ich einen gewissen Rahmen schon habe, den ich ausnützen darf.
Das heißt, er schreibt den Plan schon so nach unten nivelliert, dass du beim nach oben nivellieren dann genau das erreichst.
Nur die Frage aus reinem Interesse in einer normalen Trainingswoche, wie viele Kilometer machst du da?
90.
90 Kilometer?
Ja.
Wow.
Ja.
Und was kommt da noch dazu?
Offiziell ist 90 Kilometer im Trainingsplan.
Da dürfte ein bisschen weniger sein, da dürfte so zwischen 70 und 80 sein.
Aber das ist trotzdem gewaltig für Otto Normalverbraucher und Anna Durchschnitt, ne?
Ja, es ist auch von der zeitlichen Einteilung her sehr schwer. Ich mache sehr viel, was wahrscheinlich ungewöhnlich ist, insbesondere im Winter am Laufband. Das heißt, ich habe im Keller ein Laufband stehen und auch wenn ich den ganzen Tag arbeite und dann irgendwann, weiß ich, um 7 oder so heimkomme, stehe ich dann noch um 9 Stunden oder 1,5 Stunden am Laufband.
Das stelle ich mir so unendlich langweilig vor. Mir reicht schon fürs Triathlon-Training am Rad auf der Rolle zu sitzen, dann auch noch das Laufband. Das packe ich mental nicht.
Ja, alles bis 1,5 Stunden geht. Alles, was drüber ist, ist schwer. Ich bin einmal 3 Stunden am Laufband gelaufen. Also das war mörderisch.
Wie viele Kilometer waren das?
35 vielleicht.
Gibt es da einen Fernseher? Gibt es Musik? Wie lenkst du dich da ab auf dem Laufband?
Ja, genau. Es gibt einen Fernseher und dann gibt es auch so Computer. Unterstützte Läufe bzw. auch Radfahrten.
Swift.
Wo man schauen kann. Und da passiert halt irgendwas vor dir. Man kann sich also auf diese Art ablenken.
Jetzt ist es so, dass jemand, der so intensiv Sport macht wie du, der so intensiv und auch so konzentriert und fokussiert sich auf seine sportlichen Ereignisse vorbereitet, wenn dann eine Verletzung, eine Überlastung auftritt, stürzt man da nicht um einiges tiefer ab als jemand, der irgendwie keinen Sport macht und am Weg vom Sofa zum Eiskasten zum Bier holen vielleicht einmal umknöchelt?
Oh ja, und wie? Und zwar ganz jetzt aktuell, also zuerst habe ich immer gedacht, ich bin am Zweifeln, weil man ja zunächst auch nicht weiß, was ist es jetzt genau. Diese Diagnostik kann im MRT was sehen, aber das ist also nie ganz genau. Man weiß nicht, wie lange dauert es ja jetzt noch. Wenn das ein paar Tage vor dem Großmarathon wie jetzt passiert mit diesem Muskelriss, da kann man nichts mehr tun. Wenn aber irgendwelche Beschwerden auftreten, so 4 Wochen, 3 Wochen vorher, dann versucht man noch alles zu unternehmen, um das noch irgendwie in den Griff zu bekommen. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Und wenn es dann nicht funktioniert, die Entscheidung zu treffen, ich muss jetzt tatsächlich diesen Lauf absagen, ich muss die Reise stornieren, das ist etwas, was nicht so ganz einfach ist. Und wir haben auch diesmal diese Entscheidung immer wieder einen Tag hinausgeschoben, um dann aber letztlich zu sagen, es geht nicht anders.
Gehörst du zu jener Gruppe, die man im Internet findet, in den verschiedenen Witzen, die beim Arzt sitzen und sagen, geht sich der Lauf am Sonntag aus und der Arzt sagt nein und du dann anfängst zu diskutieren, ja, aber hin oder her und vielleicht doch und so. Bist du einer von diesen?
Nein, insofern nicht, im Ergebnis aber schon. Insofern nicht, weil ich mit den Ärzten nicht diskutiere, sondern ich sage, ich entscheide selber. Die Ärzte sind, also es soll jetzt nicht irgendwie komisch klingen, aber es sind Dienstleister, die mir Empfehlungen geben. Aber die Entscheidung treffe ich selber und wenn ich dann glaube, es geht, dann geht's. Und wenn ich glaube, es geht nicht, dann geht's nicht.
Aber natürlich sind deine Ärzte
auf eigenem Risiko natürlich.
Meine Freundin ist ja Flugbegleiterin und die war auf dem Flug von Kopenhagen nach Wien, wo du und die Sandra fliegen hätten sollen und eure Plätze sind leer geblieben. Also sie hat mir gesagt, sie hat eure Namen dort gesehen. Alle anderen würden so einen Startplatz dann doch hergeben, stornieren, rechtzeitig schauen, dass sie den Flug auch zurückgeben. Das heißt, ihr habt da wirklich bis zum letzten Abdrücker versucht, gehofft, dass es doch noch irgendwie geht. Das zeigt schon aber auch ein bisschen die emotionale und mentale Komponente, dass man einfach sich an diesen Traum ganz massiv klammert, oder?
Ja, also der Flug war, ich glaube, um 6 Uhr in der Früh. Die Entscheidung, nicht zu fliegen, haben wir um 2 Uhr in der Früh getroffen.
Mhm. Und du hast echt gehofft, dann noch laufen zu können, ja, an Halbmarathon.
Ja, ich habe vorher, bin noch einmal 5 Minuten aufs Laufband, ob es geht oder nicht. Mhm. Und es ist dann nicht gegangen und dann war ich gedacht, na so, jetzt ist aus.
Aber doch einigermaßen vernünftig, weil andere wären vielleicht einmal nach Kopenhagen geflogen und hätten gesagt, schauen wir dann am Start, wie es geht.
Ja, weil wenn ich das getan hätte, wäre ich wahrscheinlich am Start gestanden und dann könnte ich halt gar nicht mehr gehen. Also so vernünftig bin ich dann hoffentlich schon.
Aber wie weh tut so eine Entscheidung?
Ja, also ich meine, das ist jetzt nicht so, dass eine Welt zusammenbricht, aber es ist natürlich ein Plan jetzt nicht aufgegangen. Und jetzt muss man halt überlegen, wie man das wieder irgendwie ausgleicht. Das heißt, wir werden dann nächstes Jahr Kopenhagen und Cardiff gemeinsam machen und ich werde dann nächstes Jahr nicht Chicago laufen, weil da ist Cardiff nur eine Woche vorher. Dafür werde ich New York laufen, weil da sind dann wieder 3 oder 4 Wochen dazwischen.
Jetzt gibt es einen schönen Satz in unserer Welt, der von Durchschnittsläuferinnen und Läufern irgendwie immer so unglaublich arrogant wahrgenommen wird, wenn wir sagen, ein Halber geht immer, oder?
Genau, ja. Außer wenn man verletzt ist.
Aber wie reagiert denn dein berufliches, sportliches oder kollegiales, amikales Umfeld auf dieses Volumen beim Laufen? Sagen die, du hast einen Boscher oder?
Nein, eigentlich nicht. Die sind also sehr aufgeschlossen und ich habe ja auch Kollegen, Freunde, die genauso Läufer sind.
Mhm.
Und,
in dem Ausmaß?
Die, ja, schon auch. Also dazu gehört unter anderem der Walter. Mhm. Ja, der Walter ist wesentlich schneller als ich, ist auch ein bisschen auch jünger noch.
Für alle, die zuhören, der Walter ist ebenfalls Richter
am Oberlandesgericht, ja.
Und läuft. Der läuft schneller als du oder genau?
Der läuft viel schneller als ich. Ja, also der ist den Halbmarathon 1,16 gelaufen und den Marathon, glaube ich, 2,46.
Okay, gut. Ich fange jetzt an zu weinen, weil ihr seid alle so deutlich älter als ich und ich schaffe das nie, ich werde das nie schaffen. Und das bringt mich auch zu meiner nächsten Frage dann eigentlich schon. Spürst du, dass Älterwerden nicht in deinen in deiner Leistungsfähigkeit in den Zeiten, weil also die Zeiten, die du da sagst, irgendwie da wären Menschen um die 30, würden da Dankesgottesdienste abhalten, wenn sie das könnten. Wirst du nicht älter?
Ja, doch. Also ich merke es in der Regeneration. Ich brauche viel länger Regeneration als früher und ich brauche auch viel mehr Unterstützung. Das heißt, also ich brauche alle 2 Wochen eine Massage. Ich gehe auch zum Physiotherapeuten. Das ist einfach notwendig, um dem Körper auch die Gelegenheit zu geben, sich wieder zu regenerieren. Also das ist schon der Fall. Von den Zeiten selbst merke ich es jetzt nicht unbedingt. Ich meine, wenn ich 40 wäre, könnte ich wahrscheinlich noch schneller laufen. Da hat der Harald einmal einen schönen Satz gesagt. Wie hat er gesagt? Alter ist nur eine Zahl. Also dass es jetzt rapide zurückgeht, merke ich noch nicht. Aber das wird mit Sicherheit kommen. Und ja, das muss man halt dann hinnehmen.
Weil wir da gerade jetzt von Regeneration reden und was ja auch eigentlich immer ein großes Thema ist in Läuferkreisen, Läuferinnenkreisen, Dehnen, Stretching, Mobilisationsübungen. Machst du da was? Was machst du? Wie viel machst du? 90 Kilometer in der Woche nehmen schon genug Zeit weg.
Ja.
Was bleibt da für zusätzliche Maßnahmen?
Das ist ein guter Punkt, Egon, nämlich deshalb, das habe ich in der Vergangenheit zu wenig gemacht, aber so jetzt circa ein Jahr, glaube ich, habe ich auch dort das anders gemacht. Das heißt, ich mache jetzt täglich in der Früh nach dem Aufstehen eine halbe Stunde Mobilisationsübungen mit, weiß ich, Standwaage und solche Dinge mit auch Dehnen. Dann gibt es jeden Montag vom Club aus die Möglichkeit, bei einem Stabilisationstraining dabei zu sein. Da bin ich nicht immer dabei, weil es nicht immer ausgeht. Wenn es ausgeht und wenn ich nicht verletzt bin, dann mache ich da auch mit. Dann mache ich auch so Rumpf- und Oberkörperkräftigungsübungen einmal in der Woche in der Dauer von einer Viertelstunde.
Also das mit 60 damit begonnen?
Ja, also vor einem Jahr in etwa, genau.
Das gibt all jenen Hoffnung, die nicht 60 sind und die damit noch nicht angefangen
haben. Ja, also wenn man da eine Empfehlung aussprechen darf oder sollte, das gehört zum Laufen dazu und sollte man machen, weil das wirklich auch das Laufen als solches unterstützt. Ich habe so, und mir ist es auch so gegangen, den Eindruck gehabt, das sind ja ganz einfache Übungen, die bringen nichts, weil sie nicht wehtun, weil man nicht müde ist. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Wenn man also diese einfachen Übungen regelmäßig macht, bringt es sehr wohl was. Man isst, hat ein besseres Gleichgewicht, man hat eine bessere Kraft, insbesondere in den Gelenken und den Sehnen. Und das ist essentiell für ein gutes Laufergebnis.
Ich komme jetzt noch einmal zum Beginn unseres Gesprächs zurück. Da hast du gesagt, du hast bei deinem ersten richtig längeren Long Run, wie du quasi noch ein Novize in dieser Disziplin warst, den Ansa-Fehler gemacht. Meine Ex-Freundin hätte gesagt, Learning by Einfahring. Du hast vergessen, dich um die Ernährung unterwegs zu kümmern. Was war das für ein Lernprozess?
Ja, also das war letztlich dann auch ein Gespräch wiederum mit dem Harald, der einfach gesagt hat, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, braucht das Auto einen Sprit und wenn du unterwegs bist, brauchst du genauso Energie und so ist es. Das heißt also, ich bin jetzt überzeugt, dass man beim Halbmarathon nicht unbedingt eine Verpflegung braucht. Das ist natürlich, wenn man also mal bei 12 Kilometer irgendein Gel nimmt, auch beim Rennen nicht schlecht, aber das ist nicht unbedingt notwendig. Es ist nicht notwendig, wenn man 24 Kilometer läuft darüber und insbesondere im Marathonwettbewerb muss man sich regelmäßig verpflegen. Also das gehört einfach dazu und auch das muss man trainieren, damit man dann weiß, was kann ich nehmen, wann nehme ich das, was tut mir gut und was vertrage ich nicht.
Und was nimmst du und wie verpflegst du dich?
Ich nehme zwischen 6 und 8 Gels und trinke dazwischen so ein isotonisches Getränk, da nehme ich immer so ein Flascherl mit, 200 Milliliter und das nehme ich dann immer in ganz kleinen Schlucken, je nachdem. Diese Gels sind Flüssiggels, das heißt also, da muss ich nicht mit Wasser nehmen und alle halben Stunden nehme ich ein Gel und dazwischen trinke ich ein bisschen was.
Jetzt ist es so, ich habe ein paar Marathons gemacht, der Egon hat auch ein paar Marathons gemacht, oder Egon steht für eine ganz andere Welt, für die Welt der Ultraläufe. Du hast schon gesagt, du magst die Atmosphäre, das Klima, die perfekte Organisation, das touristische, das kulturelle Erlebnis rund um so einen Major-Marathon. Jetzt können wir darüber diskutieren, ob der Paris-Marathon nicht auch was für dich wäre. Die wollen halt bei diesem Spiel einfach nicht mitmachen, sind aber genauso groß.
Nein, Paris war ich schon oft.
Okay, gut. Aber ich komme jetzt zu Egonsläufen. Das sind die Ultraläufe, die eben nicht in den Städten stattfinden, sondern die irgendwo in den Bergen stattfinden, wo aber das Tempo ein bisschen geringer ist. Dafür ist die Distanz, die Intensität um einiges intensiver. Du bleibst dem Marathon treu oder siehst du dich irgendwann auch irgendwie beim UTMB oder bei einem ähnlichen Bewerb dann die 140, 160, 240 Kilometer zu machen? Reizt dich? Reizt dich gar nicht?
Reizen würde es mich vielleicht schon, aber für mich ist es ausgeschlossen. Das würde mein Körper nicht durchhalten. Das heißt also, meine Achillessehnen schaffen es nicht, bergaufwärts zu laufen.
Obwohl du Tiroler bist?
Obwohl ich Tiroler bin, ja, wahrscheinlich gerade deshalb, weil früher im Fußballtraining sind wir immer irgendwelche steilen Hänge raufgesprintet und vielleicht hat es auch einen negativen Impact gehabt, also auf die Sehnenkonstitution. Also Marathon ist für mich distanzmäßig einfach das absolut Mögliche. Und beim Training sieht man das ja auch immer wieder, irgendwelche Probleme. Und ich muss immer schauen, dass ich über die Runden komme. Und ich habe gesagt, bisher ist mir das immer gut gelungen. Diesmal ist leider ein Muskelriss dazugekommen und dann war es aus. Mit der Sehne, das habe ich schon im Griff. Mhm. Aber längere Distanzen sind nicht möglich.
Ich finde es sehr spannend, zum Beispiel, weil eben der Tom gesagt hat, Ultra Trail du Mont Blanc, da sind in einer Woche 10.000 Läufer und Läuferinnen dabei. Du hast beim Hauptbewerb, du hast eine Stimmung, also bekomme ich Gänsehaut. Also ich kann schon nachvollziehen, wenn du sagst, es ist dieses Erlebnis bei einem Berlin-Marathon, bei einem Chicago-Marathon. Und dann stehe ich aber in Chamonix daneben und schaue mir das an und denke mir, ein bisschen ist es mir dann doch zu groß. Ein bisschen ist dann, wenn ich jetzt an Berlin denke, 58.000 Teilnehmer, Teilnehmerinnen, Weltrekord bei einem Marathon. Da sind wir wieder in dieser Diskussion nach dem größer, höher, weiter und wo soll das enden? Und dass es dann irgendwann einmal diese, wie soll ich jetzt das ausdrücken, dieses a misura d'uomo, wie der Italiener sagt, dass es irgendwie so für den Menschen noch angepasst ist, dass das dann irgendwie verloren geht.
Ja, also ich würde zwei Aspekte unterscheiden, einmal vor dem Lauf und dann während des Laufs. Also vor dem Lauf ist es bei solchen großen Veranstaltungen nicht viel anders wie bei kleinen Veranstaltungen. Wenn ich beispielsweise jetzt denke, VCM oder Wings for Life, wenn ich da in den ersten Startblock hineingehe, dann sind dort genauso viele Menschen wie in New York in meinem Startblock, vielleicht noch mehr, weil eben dort das Platzangebot nicht so groß ist. Und da stehe ich dann auch so Schulter an Schulter mit den anderen Leuten drinnen und da ist der Unterschied nicht viel größer. Was mich ein bisschen stört, ist manchmal, wenn die Leute falsch in den Startblöcken eingeordnet sind und man am Anfang zickzack laufen muss, weil das irrsinnig viel Energie und auch Geduld kostet.
Und Freude.
Und genau. Und aus diesem Grund sollten die Veranstalter darauf Bedacht nehmen, dass man halbwegs vernünftig noch laufen kann. Das heißt also, wenn jetzt in Berlin, glaube ich, 56.000 Leute unterwegs waren, natürlich in vielen Wellen, ist das schon die Grenze oder schon zu viel. 2019, wie wir in Berlin waren, waren, glaube ich, 40.000 oder da ist es noch gegangen. Also ich glaube, irgendwo soll man Grenzen einführen, aber der Tom hat schon gesagt, da gibt es Leute in der Größenordnung von 200.000 oder du hast sogar noch eine wesentlich größere Zahl für Tokio genannt, die sich dort
450 anmelden. Habe ich mal gehört, ich habe es nicht nachgeprüft.
Und dann wollen die Veranstalter natürlich auch möglichst viel Geld einnehmen und dann sagen sie, da können wir nicht noch 5.000 Leute mehr mitnehmen. Und dann kommt noch dazu, dass ein Wettbewerb zwischen diesen Veranstaltern besteht, wer ist der größte Marathon. Und auch dadurch hypen die sich immer mehr nach oben. Also ich glaube schon, dass man eine Grenze einziehen sollte. So der einzelne Mensch als Individuum bei einer solchen Massenveranstaltung, glaube ich, das findet man sowieso nicht.
Jetzt haben wir gehört, du wirst beim Marathon bleiben. Es gibt ja eine andere Marathonserie, 7 Tage, 7 Kontinente, 7 Marathons. Wäre das was für dich?
Na, also ich glaube, ich bin einmal mit dem, was ich so vorhabe, ausgebucht und genügend beschäftigt. Also ich mache jetzt einmal die 2. Serie fertig und dann schaue ich weiter.
Und dann kommt die 3.
Vielleicht. Kommt natürlich darauf an, wie es mir dann gesundheitlich geht.
Du hast zwar darüber gesprochen, was für einen Reiz diese Big Six, vermutlich auch die Big Seven dann für dich haben werden, aber welcher ist denn der schönste, welcher ist der schnellste, also was ist da... Wo brennt dein Herz am meisten?
Also der schönste war für mich der Tokio-Marathon. Tokio hat mir irrsinnig gut gefallen. Es war eine tolle Organisation. Es ist dann auch dazu gekommen, dass die Bedingungen perfekt waren. Die Straßen sind perfekt, wenn man das vergleicht mit New York. New York, das ist furchtbar. Da gibt es nur Kanaldeckel und irgendwelche Schlaglöcher. Also da ist die Atmosphäre zwar toll, aber der Lauf selber, also den kann man nicht vergleichen mit Tokio. Und Tokio war wirklich perfekt organisiert mit perfekten Bedingungen. Und dann war das auch mein Marathon, wo ich unter 3:10 gelaufen bin. Da war auch die Freude im Ziel dann immens groß. Also dieser Marathon hat eine besondere Bedeutung und das gefällt mir auch am besten. Der schnellste Marathon, würde ich sagen, ist Chicago und Berlin.
Weil Chicago Brettel eben ist, ne?
Genau.
Bis auf diesen furchtbaren Berg am Schluss, der, glaube ich, 10 Meter hoch ist, wo dann erwachsene Männer weinen, ne?
Ja, also... Bei solchen leichten Anstiegen, wo es dann wieder runter geht, ist es manchmal gefährlich, dass man dann noch einen Krampf bekommt. Aber das ist dann unmittelbar vorm Ziel, also nicht mehr so ein großes Problem. Und außerdem, da geht es nur mehr mit Brücke drüber. Also es ist
Wir versuchen, diesen Podcast immer in einer Länge zu halten, der ungefähr der Durchschnittslänge eines Durchschnittstrainingslaufes bei vielen Leuten entspricht. Das ist so zwischen 40 Minuten, 50 Minuten ungefähr in der Preislage. Deswegen gehört die letzte Frage eigentlich immer dem Egon, der aber noch die letzte Frage noch nicht stellen möchte.
Ich möchte die vorletzte Frage stellen und dann komme ich zur letzten Frage. Glaubst du, dass dein Trainer dich unter 3 Stunden im Marathon noch hintrainieren wird?
Er sagt, dass es möglich ist. Das hängt drauf, und ich schließe es nicht aus, aber es hängt davon ab, wie mein Körper mitmacht oder nicht. Also wenn das Training endlich einmal so funktionieren könnte, dass ich also wirklich einmal auf einem Marathon voll durchtrainieren könnte und nicht irgendwann Ausfälle, so in der Größenordnung von 1-2 Wochen oder länger habe, dann könnte es möglich sein. Aber für mich ist es kein Muss, sondern ich bin happy mit dem, was ich erreicht habe, was so möglich ist. Und da steht für mich aber schon die Freude im Vordergrund. Ich möchte Spaß haben und ich will mich nicht abquälen und ich will nicht ins Ziel kommen und dann am Boden liegen, sondern ich will mich dort freuen. Und also das ist für mich wesentlich wichtiger.
Auf alle Fälle der ganze Druck beim Harald und nicht bei dir.
Genau. Ja.
Letzte Frage. Unser Podcast Laufalter hat einen sehr schönen Namen. Wir sind da heute auch in der richtigen Runde hier. Laufalter, was verbindest du damit? Was sagt dir das?
Ja, das hat mehrere Bedeutungen. Einmal das Alter als Jahreszahl oder als Zahl der verlebten Jahre. das drückt aus, dass man laufen kann, solange man gesund ist, solange man sich noch bewegen kann und dass es altersmäßig an und für sich keine Grenze gibt. Es gibt zwar gesundheitliche Grenzen, aber keine altersmäßigen Grenzen. Und für mich oder für uns drei hat es dann noch eine besondere Bedeutung, nämlich Alter im Sinne du Alter. Wenn man schon im bestimmten Alter ist, dann ist es auch so eine Art Ansporn, sondern mach was, überwinde den inneren Schweinehund und geh laufen, Alter, also lauf, Alter.
Dann bedanke ich mich bei dir, Christoph, dass du den Weg hier ins Café Zartl gefunden hast. Das ist ein Kaffeehaus, das hört man vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Hier sind auch andere Menschen, aber das ist auch gut so. Und ich bin dir insbesondere sehr dankbar für dein Schlusswort, wo du auch ein bisschen relativiert hast. Also die Demut und die Dankbarkeit, dass man mit dem Körper, den man hat, läuft und dabei lachend und nicht verbissen ins Ziel kommt. Ich glaube, das ist, egal in welchem Alter, egal auf welcher Distanz man läuft, etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich sage nochmal danke für dieses Gespräch und bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören. Servus, bis zum nächsten Mal und Baba.